Neues Jahr, neues Glück, sagt man ja so. Aber so richtig rosig sieht es gerade in vielen Teilen der Gesellschaft nicht aus. Die Wirtschaft stagniert und das Geld sitzt bei vielen Menschen sehr knapp. Auch in der Kunst wird gerade massiv gekürzt und gestrichen. Theater, die Premieren absagen, weil das Geld nicht reicht. Initiativen, die sich für kulturelle Bildung und Teilhabe einsetzen, stehen vor dem Aus. Unklare Förderzusagen des Bundes und eine freie Szene, die um ihre Existenz bangt. 2025 beginnt für viele zerknirscht. In dieser ersten Folge Monopol im neuen Jahr wollen wir für Orientierung sorgen. Wie lief das letzte Jahr, 2024? Vor welchen Herausforderungen steht die Kunstszene jetzt? Und mit welchen Strategien reagiert sie darauf? Mein Name ist Joanna Voss. Hi.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Wenn ihr den Monopol-Podcast schon länger hört, dann wundert ihr euch jetzt vielleicht, dass nicht Aileen zu euch spricht, sondern ich. Ich bin eure neue Host und ich freue mich, von heute an gemeinsam mit euch in die Welt der Kunst einzutauchen. Wir legen los mit einem Mini-Rückblick, um dann einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hat sich dafür mit Matthias Mühling verabredet. Er leitet die Städtische Galerie im Lehnbachhaus in München. Das Kunstmuseum ist mehr als 100 Jahre alt und beherbergt weltweit die größte Sammlung an Werken der Blauen Reiter. Zuerst wollte Elke Buhr von Matthias Mühling wissen, warum 2024 für das Lehnbachhaus ein gutes Jahr war.
Also, ich bin jetzt hier im Gespräch mit Matthias Mühling, freue mich wahnsinnig. Ich sehe Matthias per Zoom vor mir und er ist an einem unbekannten Ort. Das ist nicht das Lehnbachhaus, das sehe ich sofort. Matthias, wo bist du?
Ich bin in Maloja im Engadin.
Oha, du bist also in Urlaub und sprichst trotzdem mit mir.
Ja, aber ich beschäftige mich auch im Urlaub hier tatsächlich mit dem, was wir in Zukunft machen. Also es ist hier so ein sehr ruhiger Ort, an dem man gut nachdenken kann.
Ah, das ist gut. Es gab ja einiges zum Nachdenken im vergangenen Jahr, glaube ich. Und ich glaube, wir waren alle froh, auch eine kleine Pause zu haben, auch wenn das Gefühl sich gar nicht so ausbreitete, dass man sich wirklich entspannen kann, weil einfach so viel passiert ist letztes Jahr. Aber bei euch im Lehnbachhaus ist ja eigentlich erstmal was ganz Tolles passiert, denn ihr habt eine Steigerung von 23% bei den Zahlen der Besucherinnen und Besucher gehabt. Was ist das für eine Nachricht für dich? Hat dich das überrascht und wie habt ihr das hingekriegt?
Also überraschend kam es nicht, weil das, wir verfolgen die Zahlen natürlich das ganze Jahr und dann weiß man am Ende des Jahres ungefähr, wo wir landen werden. Aber trotzdem ist es eine sehr erfreuliche Nachricht, weil Museumsarbeit ist ja Teamwork und die beste Belohnung, die wir bekommen können, die ist, dass die Menschen kommen und sich das anschauen und es interessant finden, was wir tun. Und ich finde, diese Zahl ist erstmal das eine, aber das andere ist, dass es ein Jahr gewesen ist, in der wir sehr komplexe Ausstellungen gehabt haben, die eigentlich eine Devise hatte, je tiefer eingestiegen wird, desto interessanter wird es. Und eigentlich das, was immer erzählt wird, dass man niederschwellige Dinge braucht, die in der sofort Einstieg irgendwie möglich ist. Das braucht man auch unbedingt. Aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass Menschen uns besuchen, die auch herausgefordert werden wollen und die finden, es macht mehr Spaß, wenn man mehr liest, wenn man mehr nachdenkt, wenn man mehr anguckt.
Ja, mein Credo. Ich meine, das ist ja die ganze Zeit, was wir auch bei Monopol immer versuchen zu vermitteln. Je mehr man weiß über die Kunst, desto toller ist es ja. Ne? Also ich war bei euch in der Ausstellung zum Beispiel von Turner. Turner ist ja so ein totaler Blockbuster. Aber was macht ihr? Also ihr erklärt, warum der eigentlich so modern ist und zeigt eigentlich, warum Turner so widerständig ist und so kratzig eigentlich. Also das fand ich super, oder? Das war doch auch die Idee, ne?
Ja, also man muss sagen, die Karin Althaus, die die Ausstellung kuratiert hat, hat natürlich vor allen Dingen Bilder gezeigt, die normalerweise nicht gezeigt werden und die auch in der Tate selten gezeigt werden. Und sie hat gezeigt, was er eigentlich für ein Lehrer auch gewesen ist. Ne? Sie hat seine akademische Arbeit gezeigt, also die ersten PowerPoints der Kunstgeschichte, wie Turner eben Zeichnungen gemacht hat, um die Erziehung der Künstlerinnen voranzutreiben. Und das war eigentlich im Zentrum dieser Ausstellung, das Experimentelle und das Akademische.
Ja, ich fand es toll. Und ich fand aber auch toll, das war ein sehr lustiger Moment mit dir im Lehnbachhaus bei Sao Fai, als die Kinder Federball gespielt haben und du die neuen Federbälle geholt hast, weil schon wieder einer unterm Dach hing.
Ja, da sind ordentlich Federbälle verloren gegangen.
Also eigentlich alles super im Lehnbachhaus. Gleichzeitig gibt es krasse Kürzungen in den Etats. Also wir sind ja mit Monopol in Berlin. Wir kriegen das hier in Berlin richtig hautnah mit. Aber ich weiß, dass es in München ja auch so ist, dass die Kulturetats runtergefahren werden. Also wie sehr betrifft euch das?
Also uns betrifft das sehr stark, aber auch schon mittlerweile länger als ein Jahr. Wir sind ja ein kommunales Museum, wir werden finanziert von der Landeshauptstadt München und die muss sehr, sehr stark sparen, weil die Einnahmen über die Gewerbesteuer sehr gesunken sind und es auch Rückzahlung gegeben hat. Und ich glaube, dass das eigentlich flächendeckend in der Bundesrepublik, aber auch in anderen Ländern in Europa so ist, dass Sparen, dass hier die große Herausforderung, eine der großen Herausforderungen der Zukunft und der Gegenwart sind.
Aber wie kann man denn sparen? Also was streicht man denn da?
Also wir können relativ wenig sparen, weil natürlich die Fixkosten, die wir haben, die ganzen Außenlager, eine Sammlung von 40.000 Objekten, die betreut werden muss, die Kosten, die Mitarbeiterinnen verursachen, das sind ja alles Dinge, die wir nicht einfach runterfahren können. Wir können eigentlich nur im Programmetat sparen. Und es ist aber nicht so, als hätten wir nicht gewusst, dass gespart werden muss in den nächsten Jahren. Also man braucht ja nur Zeitungen zu lesen, Nachrichten zu schauen. Wussten wir, wo es hingeht. Und das Lehnbachhaus ist in der Art, wie es finanziert ist, eben sehr, sehr stark von der Landeshauptstadt München abhängig. Aber gleichzeitig haben wir ein paar treue Institutionen, die uns unterstützen und die uns auch direkt angegliedert sind, so wie zum Beispiel die Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung. Wir haben die Herbert-Schuchert-Stiftung, die uns seit wirklich vielen Jahren kontinuierlich unterstützt. Wir haben einen sehr, sehr treuen Förderverein, der eben auch weiß, dass jetzt die Aufgabe ist, noch gutes Programm zu ermöglichen. Und es gibt viele Privatpersonen, die auch in diesem Verein tätig sind, die uns in jeder Weise unterstützen. Aber es ist hart zu sparen. Aber nach 30 Jahren Professionalität, ich bin ja eigentlich kein junger Mitarbeiter mehr, habe ich eben schon zweimal erlebt, dass dieses Sparen so kommt. Und es gibt auch in bestimmten Bereichen relativ gute Routinen. Und was ich interessant finde, ist, dass es ja überhaupt unter den Künstlerinnen extrem tolle Expertisen gibt, wie man mit wenig Geld was Tolles produzieren kann. Also der Betrieb der bildenden Kunst ist etwas, wo es wahnsinnig viele Menschen gibt, die wissen, dass sie in diesem prekären Arbeiten trotzdem etwas produzieren wollen und auch können. Ich möchte das quasi nicht glorifizieren, aber trotzdem fällt uns das leichter, glaube ich, als ein Theater, wo es immer diese 800 oder 300 Plätze gibt, die jeden Abend verkauft werden müssen, sondern es gibt so eine andere Art, wie wir mit dem Sparen umgehen können. Und man muss sagen, das Lehnbachhaus ist ein sehr zentrales Museum, das eine sehr schlanke Organisation hat. Es ist kein sehr großes Museum. Es ist in einer sehr wohlhabenden Stadt. Wir haben eine sehr attraktive Sammlung. Wir können sehr viel Inhalte allein aus unserer Sammlung heraus produzieren. Für uns ist das Sparen sehr, sehr hart, vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen, die das noch nie gemacht haben. Aber wir haben es viel, viel leichter als Institutionen, die nicht so zentral sind, die komplexere Dinge vermitteln müssen, die es einfach schwerer haben, das Geld auch einzuwerben. Und weil das läuft sehr stark über Popularität, nicht? Das ist, muss man sehen. Also uns geht es in diesem Sparen relativ gut. Und wir können das so 2-3 Jahre aushalten. Ab da wird es richtig, richtig schwierig.
Ja, vor allen Dingen, weil jetzt, okay, man kann natürlich, gerade in der Kunst gibt es oft private Akteure, wie du auch beschreibst, eure Stiftung oder aber auch andere Sponsoren, die da vielleicht einspringen, dass die Politik, gerade in Berlin, Joe Czallo stellt sich das immer so schön vor, da muss man halt nur bei der Wirtschaft anklopfen, dann zahlt die schon, aber wenn das alle gleichzeitig machen und wenn die gleichzeitig auch gerade ihre Gewinnwarnungen haben und so, ist das ja auch gar nicht so einfach, oder?
Also einfach ist es auf gar keinen Fall. Das ist, es wird kompetitiver. Es gibt viel mehr Institutionen, die an den gleichen Stellen anfragen. Und zudem ist so Corporate Sponsoring, das ist extrem runtergefahren worden die letzten 20 Jahre. Das ist überhaupt kein großer Teil mehr. Es geht im Wesentlichen um gemeinnützige Stiftungen. Und da klopfen dann natürlich alle an die gleiche Stelle. Und dann wird es immer schwieriger, Solidarität zu bewahren. Aber das Allerwichtigste ist, und es ist wirklich, die meisten Menschen, die in diesem Betrieb arbeiten, wissen, dass Kultur kein Verteilungskampf ist, sondern dass es generell in diesen Inhalten um Solidarität gibt. Und diese Solidarität, die sehe ich auch, nicht? In der Art, wie man sich abspricht, wie man sich gegenseitig hilft.
Okay, weil ich habe oft das Gefühl, oder dass es eher so wirklich so ein Hauen und Stechen wird, dass sozusagen um die verbliebenen Gelder dann wirklich auch gekämpft wird, dann die freie Szene kämpft gegen die Institutionen und so. Und dann, aber das ist schön, wenn du sagst, dass du nicht so den Eindruck hast.
Also ich kann ja nicht für die ganze Republik sprechen. Und das Tolle an der Bundesrepublik Deutschland ist ja, dass der gesamte institutionelle Betrieb extrem diversifiziert ist, nicht? Also ich sage immer, unsere Nationalgalerie sind die deutschen Kunstvereine, nicht? Also mit jahrhundertealter Tradition. In jedem kleinen, in kleineren Stadt gibt es 1-2 sehr aktive Vereine und die über lange Zeit sehr viel Expertise eben entwickelt haben, wie an diesen jeweilig spezifischen Orten Programm gemacht wird und der auch in der Finanzierung sehr diversifiziert ist. Dann gibt es die großen staatlichen Museen, die von den Ländern finanziert werden, die ganzen kommunalen Museen, private Museen. Das heißt, die werden anders gesteuert, haben andere Rechtsformen, sind anders finanziert. Und das ist nicht so, dass es eben überall ganz, ganz zentral zugeht, wie meinetwegen in Frankreich. Da haben wir eine wirklich extrem tolle Landschaft, aber die darf man auch nicht kaputt sparen, nicht? Das ist ein sehr, sehr hohes Gut, auch wie soziales Leben und Bildung stattfindet. Ich kann aber für München sagen, dass das sehr bisher noch sehr, sehr fair zugeht. Also die Landeshauptstadt München bemüht sich extrem mit dem Kulturreferenten eben nicht in der freien Szene zu sparen, sondern die Sparlasten so zu verteilen, dass diejenigen, die besser sparen können, auch stärker in die Verantwortung genommen werden. Und das ist dann manchmal hart, aber bisher geht es sehr, sehr fair zu. Aber wir sind keine Institution, die mit dem Rücken an der Wand steht, nicht? Ich weiß, dass das bei anderen Kolleginnen alles viel, viel schwieriger ist als bei uns.
Und gleichzeitig stehen ja die Museen gerade vor wahnsinnigen Aufgaben. Also ich weiß, dass du ja zum Beispiel auch mit dem Thema, wie gehen wir in eine nachhaltigere Zukunft mit dem Museum, das bedeutet ja zu investieren, oder auch mit dem Thema mehr Diversität, wie erreichen wir anderes Publikum, dass du da dich sehr engagierst. Und in Berlin ist ja gerade so ganz exemplarisch sind ja diese ganzen Programme, die sich die Diversität unterstützen sollten, in den Institutionen ja als erstes gestrichen worden. Wie ist es denn für dich? Also hast du auch das Gefühl, dass jetzt dafür keine Ressourcen mehr da sind?
Naja, die Ressourcen werden knapper. Und ich finde tatsächlich, dass intelligentes Sparen eben darauf achten muss, was sind die Zukunftsthemen und wo muss investiert werden und wo ist das eben wichtig, bevor die Errungenschaften, die wir hatten, eben auch nicht verloren gehen. Ich habe das gerade so gesagt, dass Künstlerinnen eine hohe Expertise haben, unter prekären Dingen noch intelligente Inhalte zu produzieren. Aber es ist natürlich so, dass ich nicht möchte, dass das, was wir jetzt in den letzten Jahren erkämpft haben, dass es zum Beispiel faire Bezahlungen von den Künstlerinnen gibt, die bei uns arbeiten, dass die ein Honorar kriegen dafür, dass sie eine Ausstellung erarbeiten. Das steht natürlich jetzt alles auf dem Spiel. Die anderen Themen hast du genannt, Nachhaltigkeit, Diversität, das sind alles zusätzliche Aufgaben, für die zusätzlich Stellen geschaffen werden müssen. Und wir haben das gerade noch so auf der, im letzten Augenblick geschafft. Wir haben Mittel, die wir im Produktionsetat hatten, umgewandelt in eine Stelle, die sich eben mit Outreach, Diversifizierung und diesen Themen auseinandersetzt. Und wir sind natürlich jetzt auch in der Pflicht, diese Stelle weiterhin finanzieren. Und diese Herausforderungen werden groß werden. Aber ich merke auch, dass es leichter ist, mit Menschen zu sprechen, wenn die Nöte größer sind, wenn man nicht mehr erklären muss, warum. Also ich, mein Job ist ja Hände schütteln und Geld besorgen. Das ist ja ein großer Teil davon. Und ich finde auch, dass die jetzt meine Verantwortung ist, diese Dinge weiterhin zu ermöglichen. Also jetzt ist der Augenblick, wo es drauf ankommt, das in die Hand zu nehmen. Und ja, ich finde, diejenigen, die Kultur finanzieren, sollten sich genau überlegen, an welchen Dingen gespart wird und welche Dinge wirklich notwendige Zukunftsinvestitionen sind.
Ja, man hat nicht so richtig das Vertrauen. Also ich habe jetzt... Also wir befinden uns ja definitiv in einer Phase krassen politischen Backlash. Also wenn man sich anguckt, Trump in den USA, wie unsere die nächste Wahl in Deutschland ausgehen wird, kann man sich auch schon ausrechnen. Ich habe mir die Freude gemacht und das Wahlprogramm der CDU gelesen in puncto Kultur. Also erstmal gar nicht bei Kultur, sondern woanders. Thema Migration steht Leitkultur, also deutsche Leitkultur ist wieder vorne. Bei Kultur steht als erstes Traditionspflege. Also deine Aufgabe als Museum wird es sein, die Tradition zu pflegen und so. Also wie fühlt sich das an? Hast du das Gefühl, dass sich da irgendwie die Schlinge so ein bisschen zuzieht oder denkst du, du kannst da so drunter durchtauchen oder wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich überhaupt nichts gut an. Also das ist, wenn ich morgens aufstehe und anfange, die Nachrichten zu lesen, europäische oder in die Welt hinausschaue, die Regime werden autoritärer. Und wir wissen natürlich, was passieren kann. Wir haben ja die Beispiele vor unserer Haustür. Ungarn, was in Polen passiert ist und jetzt wieder rückgängig gemacht wird mit der neuen Regierung. Die Dinge sind enorm gefährlich und wir haben alle eine große Verantwortung. Aber wir haben es eben auch in der Hand. Und unser Programm hat sich ja vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren auch damit beschäftigt, wie Kulturproduktion eigentlich in immer autoritärer werdenden Regimen aussieht. Also historisch, diese Ausstellung Surrealismus und Antifaschismus. Man sieht, dass die Produktion, die diese Menschen, die mit dem Tode bedroht waren, verfolgt waren, auf der Flucht waren, ermordet wurden, dass die trotzdem eine Kulturproduktion hinterlassen haben, die für uns extrem wichtig ist und die in allen Museen der Welt gezeigt werden. Also ich glaube, verzweifeln ist nicht der richtige Ansatz, aber die Gefahren sehen ist enorm wichtig. Aber das, was du vorgelesen hast, ist ja Bundespolitik und ich bin ja an einem kommunalen Museum. Und man muss auch sagen, unser föderales System hat eine gewisse Resilienz dadurch, dass die Mehrheitsverhältnisse eben auch grundsätzlich in den einzelnen Bundesländern, in den Kommunen jeweils immer anders verteilt sind und dass dort auch Personen unabhängig von ihrem Parteibuch Dinge tun, die erstmal hoffen lassen. Aber ich bin überhaupt nicht positiv. Also das ist so, die Verantwortung, die wir spüren im ganzen Museum und auch die Verunsicherung, was eigentlich jetzt wichtig ist zu machen, was ein wichtiges Programm ist, wie wir Dinge tun können, die wirklich relevant sind für die Menschen, die etwas mit dieser Bedrohung zu tun haben, nicht? Dass überall der Faschismus wieder aufkreuzt und dass diese Dinge auch so genannt werden und dass sich niemand mehr versteckt, Dinge, die unsagbar waren noch vor 2 Jahren. Das macht natürlich Angst und du weißt das ja selber, in dem Umkreis, in dem wir arbeiten, die Freunde, die wir haben, die Menschen, die uns wichtig sind, die Menschen, die wir bewundern für ihre Leistung, die sie machen, das sind alles Menschen, die zum Großteil bedroht sind durch diese Dinge, die wir besonders von rechten Parteien hören, dass Menschen abgeschoben werden sollen, die bereits einen deutschen Pass haben, die sich für dieses Land eingesetzt haben. Diese Dinge hören sich alle nicht schön an, aber Wir sind ja in verantwortlichen Positionen und wir können etwas tun. Und das müssen wir unbedingt auch so begreifen, dass es unsere Aufgabe ist. Und bei uns jeder, der bei uns arbeitet, weiß, dass es darauf ankommt. Also bis in die Technik runter und in der Verwaltung. Und ein ziviles Leben wird ja in der Verwaltung gestaltet, nicht? Das ist so. Und da, die wissen alle, dass es drauf ankommt. Wenn die queeren Clubs zugemacht werden, dann machen das ja Verwaltung. Die sagen dann, die Toiletten entsprechen nicht diesen und jenen Auflagen, diesen Gesetz. Das heißt, wir müssen uns auch unbedingt verbünden mit denjenigen, die gute Verwaltung organisieren. Und ich sehe das, dass es viele Menschen gibt, die gemerkt haben, dass es jetzt darauf ankommt, diese Gesellschaft, in der es ein würdiges Leben für alle irgendwie gibt, so pathetisch wie das klingt, dass das jetzt etwas ist, was wir gestalten müssen und wir bewahren müssen. Das ist allen klar, glaube ich.
Oh, Matthias, du hast mich ergriffen. Nein, total. Nee, also dieses im Gespräch bleiben und ich glaube irgendwie einfach versuchen mit allen Leuten, mit denen man in Kontakt ist, irgendwie zu versuchen, immer Allianzen zu bilden und irgendwie immer zu gucken, hey, bist du noch da? Seid ihr noch da? Seid ihr noch aktiv? Und sowas wie eine Zivilgesellschaft, das wird halt immer ganz viel beschworen, aber ja, dass man es dann auch machen muss, ne? Das ist, glaube ich, total wichtig. Ich meine, jetzt gerade letztes Wochenende waren in Österreich die Leute auf der Straße und wenn man sich da die österreichische Kunstszene, also gerade die Wiener Kunstszene anschaut, ne, die sind natürlich auch auf den allen Bäumen jetzt angesichts der Gefahr, die ihnen droht mit so einer rechtsradikalen Regierung. Ja, wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen, dass das natürlich Herausforderungen sind, aber wenn du jetzt nochmal so generell auf das Jahr guckst, was jetzt vor uns liegt, was hast du dir denn sonst vorgenommen?
Also ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Jahr. Also das ist so, jetzt hatten wir gerade diesen Punkt, dass man manchmal verzweifeln mag, wenn man morgens aufsteht und als erstes die Nachrichten liest, aber es gibt ja trotzdem, werden in diesem Jahr tolle Biennalen stattfinden mit tollen Leuten, die das kuratieren. Und es gibt ein paar Sachen, auf die ich mich wirklich besonders freue. Das ist eben das Museum of Modern Art in Warschau, das ja mit dem Gebäude eröffnet hat vor ein paar Monaten. Da bin ich auch gewesen. Aber jetzt kommt die Sammlung, The Impermanent. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was diese tollen Kolleginnen an diesem Museum, also die ja wirklich extrem tolle Leute da haben, angeführt eben von Johanna, dass da muss man hinfahren, das muss man sich anschauen. Ich habe da ein Save the Date bekommen, irgendwie am 20. Februar, aber das ist, glaube ich, noch nicht so richtig angekündigt. Also das wird toll sein. Und
okay. Wenn,
und es gibt eine tolle polnische Künstlerin, Magda Szawaska, die lebt ja in London und die macht eine Ausstellung gemeinsam mit Lubena Himit. Und die wird kuratiert von Oma Kolev und das ist im Mudam dann im März da drauf. Und ich glaube, auch beide sind vorher in Warschau in der Sammlungspräsentation zu sehen. Aber das ist ja noch so ein bisschen Geheimnis, auch was da gezeigt wird. Ich freue mich auch darauf, dass im Brücke-Museum, das wird, glaube ich, ziemlich interessant, das ist ein Jubiläum, 120 Jahre Brücke. Und wir kennen alle die kontroversen Themen der Brücke. Und ich finde, das Brücke-Museum mit dem Team, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dass 120 Jahre Brücke kritisch aufgearbeitet wird in dieser Ausstellung 120 Jahre, 120 Werke. Das kommt, da freue ich mich drauf. Und da wir ja ein Museum sind, das auch sehr stark über Expressionismus nachdenken muss, ist das natürlich etwas, worauf ich mich freue. Ich freue mich darauf, dass Gabriele Münter eine große Retrospektive haben wird. Erst im Musée d'Art Moderne in Paris und dann später im Jahr im Guggenheim in New York. Ich freue mich auf die Amy Silman-Ausstellung O'Clock, die im Moment im Kunstmuseum Bern zu sehen ist und die dann ins Ludwig-Forum nach Aachen weiterwandert. Ich freue mich auf die tollen neuen Kolleginnen, die Fanny Hauser, die in Zürich anfängt. Das wird interessant. Und finde ich vor allen Dingen Anna Schneider, die nach Potsdam geht. Elke, kennst du Anna Schneider?
Ja.
Das ist so.
Nee, aber die kommt doch von euch aus München, oder?
Die kommt vom Haus der Kunst und war eine sehr enge Begleiterin von Ogvi Envesor. Sie hat schon bei ihm studiert in San Francisco. Und davon verspreche ich mir viel. Und ich finde, es wird wirklich interessant zu sehen, was zu diesem Thema der autoritären Regime die Biennalen zu sagen haben, also die Berlin-Biennale, aber auch Istanbul, wo das eben direkt eine Konfrontation auch systemisch geben wird. Ich freue mich auch auf die Sharjah-Biennale. Ich finde, da sind wahnsinnig tolle Kuratorinnen. Und das wird und auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Interessen. Ich freue mich auf die Alina Schaposnikow-Ausstellung in Ravensburg. Da, ich finde es sowieso ein tolles Team dort an dem Museum. Das ist gemeinsam mit dem Museum in Grenoble. Und die machen auch Katrin Sonntag, eine Berliner Fotografin, also eine richtige, echte Berlinerin, die gemeinsam mit den Fotos von Gabriele Münter das zeigen wird. Und Olga Balema, das sind alles nur, glaube ich, die ersten Monate bis auf die Biennalen. Das macht Milan Thea am Kunstverein in Hamburg, zeigt gleich mit Pratik Vijan, ein Hamburger Künstler, dessen Werk ich nicht kenne, aber da werde ich hinfahren. Und natürlich ganz am Ende des Jahres dann oder zum Ende des Jahres fahren wir dann hoffentlich, wenn wir uns das alles leisten können, nach Sao Paulo und sehen, was, was Bonaventure mit seinem Team da zeigen wird. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr interessantes Jahr. Und alles das, was ich aufgezählt habe, das sind alles Menschen, die an diesen Themen arbeiten, die du gerade aufgemacht hast. Ne? Und ich freue mich natürlich auch darüber, was die Menschen schreiben werden dazu. Ne? Das ist so, die Kritik ist natürlich auch extrem gefordert, die Themen politischer zu setzen und genau zu schauen, wie Kulturpolitik jetzt aussieht, was die Effekte der Kulturpolitik sind. Das ist ja auch eine Aufgabe eben für euch. Und man sieht auch, dass diese Themen immer stärker in den unterschiedlichen Medien bearbeitet werden.
Ja, wir versuchen es. Ich finde es manchmal sehr erschöpfend irgendwie, aber das geht uns ja, glaube ich, allen. Und dann muss man halt wieder, wie du gerade, so einen Enthusiasmus aufbringen. Letztlich ist es ist wirklich ein totales Klischee, aber wenn man dann irgendwie genervt ist oder traurig oder irgendwie nicht weiß, wie es weitergehen soll, also Kunstausstellung hilft irgendwie immer, oder? Das ist wie, das macht den Kopf irgendwie wieder so, das ist so ein Reset-Effekt, oder?
Naja, also.
Funktioniert das bei dir noch?
Also bei mir sowieso. Und ich, das ist etwas, worauf ich mich drauf freue. Wovor ich eigentlich auch noch Angst habe, nicht, das haben wir gar nicht besprochen, das ist, dass wir alle keine Antworten darauf haben, dass viele, ein Großteil des interessanten Informationsflusses über soziale Medien läuft und dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, eben auch in diese politische Mainstream des Autoritären, des Unkontrollierten, des Libertären und auch des Rechten abrutschen. Und wie gestalten wir das, dass wir eben einen guten kritischen Informationsfluss haben und nicht mehr eben angewiesen sind auf diese eben kommerziellen Player, die eben auch plötzlich eine rechte politische Agenda setzen.
Ja, das ist wirklich krass. Das ist auch wirklich, es sollte ja kein Schock sein, weil man hat es ja kommen sehen. Trotzdem finde ich es wirklich, wirklich bitter, weil es einem ja, gerade so Instagram hat uns ja auch als Medium und uns als Museumsleute, als Kunstleute sehr stark verbunden, einfach auch in den letzten Jahren. Also es ist so eine alltägliche Praxis geworden und ich kriege so viel Infos über Instagram und so weiter. Ich sehe, was du machst, du siehst, was ich mache. Wir sehen, was unsere Freunde machen, wir sehen, was die Institutionen machen. Und dann zu wissen, man füttert damit diese Plattform, die sich jetzt da Trump anbietet, ist schon richtig, richtig unangenehm, oder?
Ja, es braucht eine gewisse Form, finde ich auch, das ist auch Aufgaben, die ihr mittlerweile übernehmt, also quasi das zu sortieren, was geschrieben wird. Und ich lese ja wirklich jeden Tag eure Medienumschau. Und ich finde, da drin sind auch immer sehr feine Kommentierungen drin. Also es ist ja keine neutrale Sache, sondern so eine Art, schaut mal, das gibt es. Aber eben auch nicht in dem Sinne, lest nur das, was ihr lesen, wo genau das gesagt wird, was ihr lesen wollt, sondern lest auch das, wo etwas gesagt wird, was eben nicht dem entspricht, was man lesen möchte. Also ich finde, das hat so eine kluge Art, das zu sortieren, was eben unübersichtlich geworden ist.
Mhm. Das freut mich total, dass du das gut findest. Das ist nämlich auch immer ganz schön viel Arbeit, das alles zusammen zu klauben. Aber wir machen es, wir denken an dich als Leser. Jetzt habe ich ein Kompliment gekriegt, jetzt will ich noch jetzt kannst du bitte noch als allerletztes sagen, was ist denn eure Ausstellung in diesem Jahr, zu dem jetzt unsere Hörer und Hörerinnen alle hingehen sollen?
Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen komplizierter, weil dadurch, dass wir eben so gute Jahre gehabt haben, haben wir uns eben vorgenommen, im Kunstbau, wo wir am Ende des Jahres eine energetische Sanierung machen, um unsere Klimabilanz eben viel, viel besser gestalten zu können. Da machen wir sehr, sehr experimentelles Programm. Wir machen Tanzperformances, in Kooperation mit unterschiedlichen Festivals, mit dem Munich Dance. Wir machen ein riesiges Vermittlungsprogramm. Wir machen diskursive Formate. Und Ausstellung freue ich mich besonders dann im Herbst auf Iman Issa. Das werden wir machen. Und im Anfang des Jahres Auguste Herbin. Also das sind so ein paar Sachen, die wir machen. Und wir wollen ein Projekt entwickeln, das sich damit beschäftigt, dass Bilder oder Kunst immer etwas zeigen wollen, was im Verschwinden begriffen ist. Also zum Beispiel die Bilder von Fontainebleau, die sind eben gemalt worden, weil man nicht wusste, ob dieser wilde Naturraum überhaupt überlebt, ob er noch eine Zukunft hat. Und Fontainebleau ist dann auch im Prinzip das erste Naturschutzgebiet in Frankreich. Und wie das alles zusammenhängt, Erinnerung und Bild, das machen wir. Aber wir freuen uns natürlich, wenn viele Menschen weiterhin kommen.
Gut. Danke, Matthias. Dann kannst du jetzt dich wieder der Ruhe deines Resturlaubs hingeben. Und wir sehen uns sehr, sehr bald in München und an all den Orten, die du gesagt hast.
Ja, hoffentlich. Bis bald und vielen Dank.
Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, im Gespräch mit Matthias Mühling, dem Direktor der Städtischen Galerie im Lehnbachhaus in München. In der nächsten Folge geht's hier um die Stimmung auf dem Kunstmarkt. Silke Hohmann vom Monopol-Magazin spricht mit Dirk Boll. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Christie's, das Auktionshaus, und erzählt, warum viele für 2025 mit einer Trendwende auf dem Kunstmarkt rechnen. Neue Folgen von Monopol findet ihr in der Detektor FM App und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekat. Vielen Dank dafür. Und mein Name ist Joanna Voss. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.